SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur mit Musik für einen Gast. Am Mikrofon ist Hans-Jörg Schulz. Und mein heutiger Gast heißt Fulbert Stefensky. Er lebt in Luzern und hat eine bemerkenswerte Biografie als Theologe aufzuweisen. Herr Stefensky, Sie sind in einem sehr katholischen Milieu aufgewachsen. Sie haben katholische und auch evangelische Theologie studiert und Sie waren 13 Jahre lang Benediktinermönch. Warum geht ein junger Mensch in die Abgeschiedenheit so eines Klosters?
Ich glaube, das hat mit der Nachkriegsgeschichte zu tun. Wir sind groß geworden in diesem katholischen Milieu. In der Schule haben wir kaum etwas erfahren von der Nazizeit. Mit Gottes Hilfe brach die Geschichte immer 1919 ab. Und es war eigentlich eine große Erschütterung, als wir langsam erfuhren, also ein Wissen, das wir uns selbst beibringen müssen, erfuhren, was passiert ist. Und es war ein Stück Verzweiflung, wenn man will, war es eine erlaubte Flucht. Mhm. Also ein erlaubtes Aussteigen aus einer Gesellschaft, die immer wirtschaftswunderhafter waren, aber sich der eigenen Geschichte verweigerte. Und ja, und das Kloster war ein Weg.
Sie sind dann nach 13 Jahren im Kloster nicht aus, aber umgestiegen. Sie haben die Konfession gewechselt. Wie ist denn das, wenn man vom Katholischen zum Evangelischen wechselt? Ändert das den Glauben?
Das ist einerseits ein schwerer und andererseits ein sehr leichter Schritt. Es ist ein schwerer Schritt, weil man aus einem Milieu weggeht, aus einer sehr geprägten Landschaft weggeht. Aber an Glauben hat es nichts geändert. Nein, also insofern war es leicht. Es war für mich ein Konfessionswechsel, wie Sie richtig sagten, aber nicht ein Glaubenswechsel in irgendeiner Art.
Mhm. Sie haben das mal verglichen mit so einem Umzug von einer Stadt in die andere. Da gibt man doch auch ein bisschen Heimat auf. Also wenn Sie jetzt von Hamburg nach Luzern gezogen sind, dann haben Sie doch auch ein bisschen Heimat aufgegeben.
Ja, natürlich. Also ich würde sagen, es war wie ein Umzug, also diese Konversion, wenn man sie so groß nennen will, von München nach Berlin.
Ja, ja.
Also man zieht leicht um heutzutage, aber nicht ungestraft. Ja. Man verliert viele Freunde, man verliert Lebensboden, aber man gewinnt ja auch.
Ja. Also Sie haben Freunde verloren, weil Sie evangelisch wurden?
Ja, ja. Es gab doch einige Menschen, die diesen Schritt nicht nachvollziehen konnten. Und ja, so ist es. Aber ich habe andere gewonnen.
Ja, aber man sitzt ein bisschen, also wenn man so das beides in sich trägt, sitzt man doch auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Wie wohl fühlen Sie sich denn dazwischen?
Na, herrlich. Wohl. Einer der besten Plätze. Nein, ich will nicht sagen, dass ich heimatlos bin. Ich habe früher immer gesagt, ich bin ein katholischer Christ und ein evangelischer Theologe. Es ist leichter, Theologe zu sein innerhalb des Protestantismus. Man ist freier, man braucht seine Worte nicht dauernd abzuwägen. Das ist schon wahr. Aber es stimmt nicht ganz. Allmählich wächst man ja auch rein in diese neue Konfession. Man wächst in diese andere Form des Gottesdienstes hinein. Man wächst in andere Lieder hinein. Es werden einem andere Sachen wichtig. Also man gewinnt auch Heimat.
Sie sind evangelischer Hochschullehrer geworden, waren bis zu Ihrer Emeritierung Professor für Religionspädagogik in Hamburg. Sie haben es gerade schon angedeutet, man fühlt sich freier als praktizierender Theologe. Ist es vielleicht, manchmal denke ich, es gibt so viele interessante Köpfe auch in der katholischen Kirche, die gerade weil sie nicht so frei sind, interessant sind. Das heißt, sie haben mehr mit Widerstand zu tun. Wird es einem als evangelischer Theologe vielleicht manchmal fast zu leicht gemacht?
Es könnte schon sein, man kriegt als evangelischer Theologe die Freiheit sozusagen schon ins Bett gelegt und in die Wiege gelegt. Und nicht erkämpfte Freiheiten sind auch nur halbgute Freiheiten. Und darum schätze ich meine katholischen Kollegen und Kolleginnen, die wirklich einstehen und etwas auch bezahlen müssen für ihre Freiheit. Aber ich sehe im Katholizismus natürlich auch eine ungemeine Kraft, eine ungemein geistige Kraft, wenn ich zum Beispiel an die Orden denke, auch wenn ich an die Bräuche des Katholizismus denke. Katholizismus ist ja sehr viel stärker mit unmittelbarer Lebenswirklichkeit der Menschen verbunden, als Protestantismus es ist. Das ist seine Stärke. Man braucht etwa nur an die Nothelfer zu denken. Also bei Feuersgefahr oder Wassersgefahr oder schlechter Ernte oder großer Trockenheit. Man hat immer einen Heiligen zur Verfügung. Das heißt, man hat immer eine Geste zur Verfügung. Ein Raum, in dem man seine Wünsche abladen kann, das ist eine große Kraft des Katholizismus.
Ja. Nun leben Sie, Herr Stefensky, in der Schweiz, in Luzern, einer katholischen Region. Sie sind auch mit einer katholischen Theologin dort verheiratet. Was entdecken Sie denn für kulturelle Unterschiede? Ist der Schweizer Protestantismus und auch der Schweizer Katholizismus, ist der anders als in Deutschland?
Der Schweizer Katholizismus ist auf jeden Fall anders. Er ist freier. Also bei uns in Deutschland wäre nicht möglich, was hier ist, Frauen als Gemeindeleiterin und Frauen mit einer solchen Mitspracherecht, mit einem solchen Mitspracherecht, ist bei uns nicht denkbar. Ich komme jetzt aus einer lutherischen Stadt, Hamburg. Und da ist der Protestantismus, der Reformierte, ist schon anders. Also er ist formenfreier. Er ist gestenfreier, er ist individualistischer. Sieht man daran, wie schwer sie es haben, sich auf ein Glaubensbekenntnis zu einigen. Und diese Formfreiheit macht mir manchmal eher zu schaffen. Ich glaube, dass evangelische Gottesdienste, reformierte Gottesdienste, eigentlich klerikaler sind als die katholischen. Weil in katholischen Gottesdiensten gibt es eine Agenda, gut, sie kann durchbrochen werden. Es gibt dabei eine Agenda, auf die sich viele eingestimmt haben, während im reformierten Gottesdienst der Pfarrer, die Pfarrerin dauernd Erfinderin ihrer selbst und ihrer eigenen Gottesdienste sein müssen. Das ist manchmal mühsam.
Wie finden Sie denn, dass die Schweizer Reformierten keine Bischöfe haben, im Gegensatz zu den deutschen Evangelischen?
Ja, sie haben ja nicht alle deutsch-evangelische Bischöfe. Im Rheinland zum Beispiel heißt dieser Mensch Präses. In Bremen, der Gipfel des Understatement, heißt der Schriftführer. Anderswo Bischof. Also die meisten. Es ist ganz interessant, wie die deutschen Lutheraner um den Titel immer noch kämpfen und ihn festhalten wollen. Mir ist er eigentlich egal.
Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch, Herr Stefensky, der passt zu Ostern und zu Ihrer katholischen Zeit im Kloster. Wir hören eine Sequenz aus der Ostermesse Victime Paschali Laudes, gespielt von der Schola der Berliner Domkantorei. Ein gregorianischer Choral aus der Ostermesse Victime Paschali Laudis, gewünscht von dem ökumenischen Theologen Fulbert Stefensky in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Herr Stefensky, die Erstausgabe dieser Sendung kommt am Ostersonntag, also einem besonderen Festtag für die Christenheit. Trotzdem ist Ostern ja irgendwie für die meisten Christen nicht so interessant wie Weihnachten. Woher kommt das eigentlich?
Ich glaube, dass Weihnachten umgeben ist mit einem Kranz von Volksbräuchen, von Erinnerungen. Es hat vielleicht auch mit Dunkelheit und Helligkeit und Leuchten zu tun. Es spricht das Gemüt sicher sehr stark an.
Was ist denn für Sie der Kern des Osterglaubens? Wie erklären Sie Ihren Enkeln Ostern?
Ich erkläre es, indem ich ihnen Geschichten vorlese oder die Geschichten nacherzähle, zum Beispiel Geschichten, die Geschichte von Maria Magdalena. Sie sieht den Auferstanden, sie weiß nicht, wer es ist, er ist verwechselbar mit einem Gärtner oder später mit einem Fremden, der mitgeht auf dem Weg. Man kann eigentlich das Ostergeheimnis nicht in dogmatischen Begriffen erklären, sondern in Erzählungen, wie überhaupt das Wesen der Theologie Erzählung ist und nicht Destillation von Begriffen, von begrifflich fassbaren Wahrheiten. Ja, Ostern, das ist eigentlich das unglaubwürdigste und unentbehrlichste Fest. Unglaubwürdigste, dieser Finger Gottes, wenn man Jesus von Nazareth nennen könnte, ist nicht im Tod geblieben. Was es genau heißt, weiß ich auch nicht. Man muss es auch nicht genau wissen. Man muss es erzählen. Ich weiß es nicht genau, aber man stürzt sich ja auch manchmal in Erzählungen der Ostergeschichte wie in ein warmes Bad. Oder man wickelt sich ein in diese warmen Geschichten der Hoffnung, dass nichts verloren geht. Mhm.
Ist es denn auch irgendwie so etwas wie, kann man, wenn man es heute definiert, so sagen, ein Sieg des Lebens über den Tod?
Ja, sehr allgemein gesprochen kann man das sicher sagen. Es ist also nicht nur ein Aufblühen, der Frühling kommt, jetzt ist der Tod überwunden, sondern es ist ja ein Mensch, der gestorben ist. Und dieser Mensch hatte ja einen Inhalt, er ist für Gerechtigkeit gestorben, er ist für die Freiheit gestorben, er ist für große Ideen wie die Vergebung gestorben und für die Liebe Gottes. Ich würde nicht gerne Ostern so verallgemeinern, wie es heute sehr oft passiert. Übrigens auch mit Weihnachten. Weihnachten, das Fest der Geburtlichkeit, Ostern, das Fest des Wiederaufblühens des Lebens. Ich würde es schon gerne an diesem Datum Jesus Christus festmachen.
Ein Anfang ist Ostern wahrscheinlich auch. Ist für Sie Ostern wirklich auch ein Anlass zu neuer Hoffnung?
Also immer, wenn ich diese Lieder singe oder wenn ich diese Geschichten höre, dann arbeiten sie an meiner Hoffnung, das ist wahr. Mhm. Und ich denke vor allem auch die Lieder. Ich glaube, dass die Hoffnung mit vielem, dass sie vieles entbehren kann, aber nicht die Lieder. Und darum sind mir diese Lieder, wie Victime Paschali Laudis, eigentlich wichtiger als alle Predigten im Gottesdienst. Denn mit Liedern oder mit Musik springt man immer weiter, als man springen kann. Das Maul ist ja manchmal klüger, das Maul, das singt, als das Herz, das glaubt. Mhm. So ist das. Und das ist schön, diese Lieder zu haben. Und der gregorianische Choral und speziell diese Ostersequenz, die ist ja zum Katholischwerden. Aber Paul Gerhardt ist zum Evangelischwerden. Ja. Darum bleibt man am besten, was man ist.
Mal umgekehrt gefragt, ist die Auferstehung nicht auch eine Zumutung fast? Ist nicht ein Leben eigentlich genug für einen Menschen?
Ja und nein. Meine Frau hat das immer betont, die Wichtigkeit der Endlichkeit. Also das ist wahr, aber wenn ich an die Opfer dieser Welt denke, an die, die eben kein Leben hatten in dieser Welt, dann denke ich, man muss auf einem Widerspruch beharren. Also einerseits die Endlichkeit und andererseits wettet man, dass nichts verloren geht, dass kein Leben verloren geht, dass keiner in eisige Abgründe stürzt, der nicht gelebt hat und dass alles geborgen ist in der Hand Gottes. Was wir auch immer damit sagen, ich weiß es nicht genau, aber Man muss die Unsäglichkeiten retten. Und da habe ich immer Probleme, wenn auch das Christentum und seine Geschichten aufgelöst werden in leichte Sagbarkeiten. Ostern, das Fest des neu erwachenden Lebens, Weihnachten, das Fest der Geburtlichkeit. Die Kirche ist auch dazu da, die Unsäglichkeiten zu retten. Das heißt, die Tatsachen, dass die einmal die Tyrannen vom Thron gestoßen werden, dass die Stummen ihr Lied gefunden haben und dass die Toten leben. Die Rotzigkeit dieser Sprache ist das, was mir am besten daran gefällt.
Heute sind ja viele Menschen mehr interessiert am Thema Wiedergeburt als am Thema Auferstehung. Warum? Wie kommt es, dass dieses Thema Wiedergeburt für viele Menschen auf der Welt so eine große Rolle spielt?
Ich weiß es nicht, ob man eine zweite Chance erwartet. Das ist ja eigentlich vom Östlichen her gesehen nicht der Sinn der Wiedergeburt. Das ist ja der Schmerz, wiedergeboren zu werden, das Ganze noch einmal durchzumachen, nochmal auf das Rad der Zeit geflochten zu sein. Ich glaube, es gibt so eine Wiedergeburt Leid bei uns. Einfach die zweite Chance, es wird nichts vorbei sein. Das scheint mir eher problematisch zu sein.
Was halten Sie von den Bräuchen in diesen Tagen, vom Ostereier verstecken, vom Osterhasen?
Also ich halte von Bräuchen immer viel. Manchmal sind sie ganz abgelöst vom Ursprung. Ich glaube, dass Bräuche, selbst wenn man den Ursprung wenig kennt, noch eine letzte Erinnerung sind. Und darum habe ich nichts dagegen, auch nicht gegen das Ostereier suchen.
Sprich Ja zu meinen Taten heißt der Bach-Choral, den Sie sich jetzt ausgesucht haben. Sie scheinen Choräle sehr zu lieben.
Ja, ich liebe Bach und liebe die Choräle und liebe vor allem Paul Gerhardt, das ist
ja,
wahr.
Ja, sprich Ja zu meinen Taten. Wir hören eine Aufnahme mit dem Amsterdamer Barockorchester mit Chor. In der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast ist der in Luzern lebende deutsche Theologe Fulbert Stefensky zu Gast. Herr Stefensky, wie finden Sie den neuen Papst?
Man muss vorsichtig sein. Er ist offensichtlich ein freier Mensch, ein ungewöhnlicher Mensch, ein sehr spontaner Mensch. Ich frage mich immer, was ein Mann gegen eine solche Tradition ausrichten kann. Also ob die Tradition reformierbar ist, ist meine Frage. Eine Tradition, die so alt ist, also die römische Tradition, die eine so hohe Symbolik hat, sie wird ja ständig erneuert. Sie wird auch jetzt durch den Rücktritt des Alten, durch die Einführung des Neuen, wird sie ungemein gestärkt und erneuert. Was ein einzelner Mensch dagegen kann, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Und diese Hinwendung zu Franziskus, dieses Plädoyer für eine arme Kirche, die für die Armen da ist, ist das nicht ein Impuls aus, in diesem Fall Südamerika, der eigentlich der Weltkirche nur gut tun kann?
Ja, er ist offensichtlich in Rom freier und freundlicher auch der Befreiungstheologe gegenüber, als er es dort in seinem Land war. Aber es ist ganz sicher etwas Wichtiges. Ich kann mir auch keine Kirche vorstellen, die nicht von den Armen her denkt. Das sind die ersten Adressaten dieses Evangeliums. Sie wird ihren Jesus nicht los. Es gibt einen schönen Satz, den Peter Bixel einmal im Gespräch mit meiner verstorbenen Frau gesagt hat. Diese Kirche kriegt ihren Jesus nicht los. Sie täte es ja gerne, aber sie kriegt ihn los, weil sie weiß, dass sie damit selbst untergehen würde.
Mhm. Ihre verstorbene Frau war Dorothee Sölle. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Nochmal, der Papst, der hat ja irgendwie ganz sympathisch angefangen.
Und ja,
so mit vielen Gesten, auch der Bescheidenheit, also sowas Normales irgendwie war da auch zu sehen. Hoffen Sie, dass es unter diesem Papst irgendwann mal dazu kommt, dass Katholiken und Protestanten dann doch das Abendmahl gemeinsam feiern können?
Ich kann mir das vorstellen. Ich hoffe zwar schon 40 Jahre, ich bin schon 40 Jahre überzeugt, es sei bald soweit. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, die katholische Kirche, also nicht nur die Gläubigen, sondern auch die Bischöfe sind ja gespalten. Es gibt zwar unter Bischöfen einen Einheitszwang, so zu denken wie Rom. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Spontaneität dieses Papstes dieser Einheitszwang gelockert wird. Die Bischöfe mehr zu sagen haben, die Bischöfe stärker widersprechen können, denn die Widersprüche haben sie wirklich in ihrem Herzen.
Aber so eine Frage wie bei dem gemeinsamen Abendmahl ging es ja noch, aber eine Frage wie Frauenpriestertum und so wird wahrscheinlich auch dieser Papst nicht angehen wollen, weil er sonst die Kirche vielleicht spalten würde. Ähnlich wie bei den Anglikanern.
Ja, es kann sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Teil der Kirche wegbricht, der katholischen Kirche wegbricht. Also es gibt ja einen Abbruch von rechts mit Piusbrüdern und es könnte auch einen Abbruch nach links geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Schweizer Katholiken und Katholikinnen, die die Kirche weitgehend mitbestimmen, die Laien, dass die sich nochmal zurückpfeifen lassen.
In der Schweiz, Sie haben es schon erwähnt, ist die Situation ja ein bisschen anders. Aber sonst hat man doch oft den Eindruck, das sogenannte Kirchenvolk ist einfach zu brav, zu gehorsam gegenüber denen da oben. Ich frage mich immer, warum übernehmen Sie nicht den Slogan der Menschen in der DDR, wir sind das Volk, die Kirche ist uns zu wichtig, um sie allein den Bischöfen zu überlassen.
Ja, es ist auch wahr, dass die Autorität eines Papstes, oder eines Bischofs auch von unten gemacht wird, durch den Gehorsam, den man ihnen zu schulden glaubt. Aber es ist auch weithin ein Desinteresse. Bei Laien wird ja weithin diese kirchliche Frage ganz mit wenig Leidenschaft verhandelt und bei Jugendlichen schon eher, die kümmern sich auch nicht mehr darum. Das ist ganz interessant, wie ein Großsystem bestehen kann und zugleich glauben die Menschen nicht dran. Am besten ist zu sehen an der Sexualmoral. Keiner hält sich daran und keiner bezweifelt es. Das ist ein sehr interessanter Widerspruch.
Ist es für Sie als Theologen schmerzlich, wenn Sie sehen, dass sich junge Menschen nicht mehr interessieren?
Ja, ich glaube schon. Ich frage mich oft, wovon junge Menschen auf Dauer leben, wenn sie die Geschichten der Freiheit nicht mehr kennen, wenn sie die Gebärden der Freiheit nicht mehr kennen, wenn sie die Gebärden des Trostes nicht mehr kennen, wenn sie die Sprache der großen Wünsche, das Gebet nicht mehr kennen. Es tut mir schon leid. Es kann schon sein, dass sie anderes entdecken, von dem wir Alten erst spät merken, dass sie es entdeckt haben. Also andere Formen der Meditation etwa, das kann sein. Aber ich frage mich schon, wenn Grundtexte in einer Gesellschaft verschwinden. Ich glaube, dass Moral auch immer abhängig ist von großen Erzählungen, wie wir sie in der Bibel haben, Befreiung aus Ägypten, Recht der Armen. Was ist, wenn eine Gesellschaft keine Grundtexte mehr hat, keine Meistererzählungen mehr hat? Ich weiß es nicht, macht mir schon Kummer, ja.
Wie profiliert sollten denn Ihrer Meinung nach diese verschiedenen kirchlichen, christlichen Grundströmungen sein? Wie wichtig ist es, dass die Orthodoxen ihre ganz spezielle Ausrichtung haben, die Lutheraner, die Reformierten und eben auch die Katholiken? Wie viel Unterschiedlichkeit braucht das Christentum?
Eine Menge. Braucht es und verträgt es. Also wenn man von der etwas wahnhaften Idee weggekommen ist, wir seien verschieden im Glauben, weil wir unterschiedlich in der Glaubensäußerung sind, dann finde ich, sollen die Unterschiede bleiben. Also ich wünsche, dass die Orthodoxen orthodox bleiben. Es muss im Großmünster in Zürich nicht riechen wie nach Weihrauch, wie, ich weiß nicht, in der Basilika in Rom. Mhm. Ich finde sehr schön die verschiedenen Ausprägungen. Das ist das Charisma der Christen, dass sie verschieden sind. Nicht verschieden im Glauben, aber verschieden in der Ausprägung des Glaubens und der Frömmigkeit. Das ist sehr schön. Also auf keinen Fall ein McDonald-Einheitschristentum. Das wäre tödlich.
Dann kommen wir hier zu Ihrem nächsten Musikwunsch, Fulbert Stefanski. Das Spiritual Amazing Grace haben Sie sich rausgesucht und das spielen wir jetzt ein von einem Live-Konzert mit Aretha Franklin.
Ah! in that same, that same old grave. They call it God's amazing. Oh, amazing. Amazing grace.
Aretha Franklin mit Amazing Grace, gewünscht von Fulbert Stefensky in Musik für einen Gast. Sie haben sich dieses Stück ja gewünscht als Erinnerung an die Zeit, in der Sie mit Dorothee Sölle, Ihrer Frau, zusammen in New York gelebt haben. Herr Stefensky, in New York zu leben und auch zu unterrichten, Sie haben dort, waren dort auch an der Hochschule. Ist das nicht völlig anders und großartig gewesen im Vergleich zu einer gewissen Biederkeit, die wir doch bei uns hier haben?
Ja, es war schon berauschend anders. Also man hatte auch nicht eine feste Agenda für Vorlesungen, sondern man hat eigentlich immer gefragt, was steht jetzt an? Also was passiert in Argentinien gerade oder was passiert in Südafrika und so weiter? Und das wurde dann Thema der Theologie auch. Und zwar das dann auch in einem relativ traditionalen Sinn. Man hat auch anderes gemacht, was für uns erstaunlich war. Gottesdienste. Es gab jede Woche einen Gottesdienst für die ganze Kommunität des Union Theological Seminary. Und diese Leute waren von einer politischen Wachheit. Also viele der Professoren, Professorinnen waren auch im Gefängnis, also im Zuge der Bürgerrechtsbewegung. Es war schon erstaunlich, ja. Also meine Frau war ganz berauscht in dieser Zeit.
Ja, na, sie war ja 12 Jahre dort als Professorin.
Ja.
Und das ist spannend, eben diese Agenda, die Sie gerade erwähnen, diese Selbstverständlichkeit, mit der die Welt auf der Tagesordnung da steht. Nun ist die UNO auch ja nicht umsonst in New York. Das hat, glaube ich, vieles dann auch abgefärbt auf die Arbeiten dann später hier.
Also ich meine, angefangen, also ihre politische Wachheit war eigentlich sehr früh da mit dem Problem des Holocaust, das war das Erste. Dann mit dem politischen Nachtgebet in Köln. Und dann natürlich New York. Und das hat sie mitgebracht nach Deutschland. Ja, vor allem in der Zeit der Friedensbewegung, der Raketenstationierung und so weiter. Sie war ja ein Mensch, sie brannte ja immer an zwei Enden. So leidenschaftlich war sie.
Dorothee Sölle ist jetzt gerade vor 10 Jahren gestorben. Sie haben damals sehr viel über Ihre Trauer auch geschrieben und erzählt. Gab es nach Ihrem Tod so etwas, was Sie getröstet hat?
Ja, man kommt eigentlich um den Trost nicht herum, wenn man Enkel hat, wenn man Kinder hat, wenn man Freunde und Freundinnen hat und wenn man Arbeit hat. Also man hat zwar oft den blöden Spruch gehört, das Leben geht weiter. Der Spruch ist dumm, aber zugleich hat die Welt einem gesagt, dass das Leben weitergeht. Ja, aber zunächst war die die tiefe Trauer. Es ist ja ein Weltuntergang.
Ja, ich habe mal von Ihnen den Satz gelesen, als Trauernder ist man ein Verlierer in einer Welt voller Sieger. Ist das ein Empfinden, was man dann hat um sich herum? Den anderen geht es jetzt allen besser als mir?
Das weiß ich nicht. Also den anderen geht es anders. Also wenn meine Freunde gekommen sind, sie haben mich auch ins Leben gezogen. Sie waren keine Sieger, aber sie hatten eine Aufgabe und sie hatten ihre eigenen Probleme und haben mich nicht eingeschlossen gelassen in den Trauernarzissmus, den es ja auch gibt. Das war das, was mich am meisten getröstet hat. Sie kamen eine ganze Zeit lang zum Beispiel jeden Abend nach dem Tod meiner Frau. Und sie wollten auch immer essen. Ich musste immer für sie kochen. Mhm. Später habe ich ihnen ein Buch gewidmet, meinen verfressenen Tröstern.
Ja, essen. Sie haben auch mal gesagt, das harte Trauerbrot mussten sie essen und muss gegessen werden. Das heißt, man muss sich sehr bewusst auf diese Trauer auch einlassen, mit jeder Phase irgendwo.
Ja, es gab ja alte Trauerbräuche, die den Menschen beschützt haben vor der Zerstreuung. Du sollst jetzt trauern und dich nicht zerstreuen. Also im jüdischen Schiewe sitzen, dass man 8 Tage wirklich nichts tut, sich nicht ablenken lässt. Oder früher andere Bräuche, dass man ein Jahr keine Musik hört oder ein Jahr nicht tanzt und so weiter, sondern konzentriert ist auf die Trauer, sich nicht in sie versteift. Es kann eigentlich nur überwunden werden, was man durchgelebt und gelitten hat.
Und was kam in Ihrem Leben nach dem Trauern?
Da kam auch eine neue Liebe nach 2 Jahren. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Trauer so hart war und dass sie durchgestanden war. Und es war meine Arbeit da. Vielleicht könnte ich doch sagen, dass die Arbeit mich am meisten weggelockt hat von der Selbstverschlossenheit, in die Trauer einstoßen will. Also es kam eine neue Welt, nachdem eine untergegangen war. Ich würde schon sagen, es ist ein Weltuntergang, ein solcher Tod. Nicht für den Sterbenden, aber für die Überlebenden.
Mhm. Wir haben es gesagt, es ist jetzt gerade 10 Jahre her, dass Dorothee Sölle gestorben ist. Ihre Bücher werden auch heute noch sehr viel gelesen. Wenn Sie sich das anschauen, was vor allem soll denn von ihr übrig bleiben für die jungen Menschen heute?
Eigentlich 2 Sachen. Also das eine, dass das Christentum im Wesentlichen mit Gerechtigkeit zu tun hat. Also einen wesentlichen Blick hat auf das Brot der Menschen, auf das Recht der Menschen, auf die Freiheit der Menschen. Das war ihre Leidenschaft. Und dann, ich würde beinahe sagen, die Schönheit des Christentums. Schönheit war für sie ein wichtiger Satz. Die Schönheit, ein Essen zum Beispiel mit einem Gebet anzufangen oder die Schönheit dieser Geschichten oder die Schönheit der Lieder. Sie hat ja im Chor gesungen sozusagen bis zum letzten Tag vor ihrem Tod. Also etwas, was nicht verwertbar ist, was Sundervarumbe ist, also ohne Zwecke. Das Wort Sundervarumbe von Meister Eckhart hat sie sehr gerne zitiert. Also das Nicht-Verwertbare dieses Christentum hat sie geliebt.
In Verbindung mit dem Tod von Dorothee Sölle war Ihnen eine Musik besonders wichtig, die wir jetzt hören wollen. Vielleicht sagen Sie selber ein bisschen was dazu, dieses Morimoa, die CD.
Ja, es sind die Geigenpartiten von Johann Sebastian Bach. Und man sagt, dass sie geschrieben worden sind nach dem Tod seiner ersten Frau und dass in diese Partiten eingesponnen, eingewoben sind Hoffnungstexte, vor allem von Paul Gerhardt. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe diese CD monatelang jeden Abend gehört.
Mhm. Und wir hören jetzt mal den 2. Teil, den Tod niemand zwingen konnt, und gleich darauf den 3. Teil, Alemanda.
Thank you.
Johann Sebastian Bach, Allemanda aus Morimur, gewünscht in Musik für einen Gast von Fulbert Stefensky. Herr Stefensky, Sie werden dieses Jahr 80 Jahre alt und blicken auf ein reiches Leben zurück. Wir haben ja vorhin schon von einigen gehört. Wären Sie gern noch mal jung?
Nein. Nein, ich, wenn ich meine Enkel sehe, erschrecke ich auch, wenn ich daran denke, welche Welt wir ihnen hinterlassen, was wir versäumt haben und wie sie da durchkommen. Das weiß ja kein Mensch mehr. Nein, jung wäre ich nicht mehr.
Nein, aber haben Sie Verständnis für die jungen Menschen von heute?
Wenn man Enkel hat, muss man Verständnis haben. Also ich meine, man wächst aus der Welt raus. Ich kenne ihre Musik nicht mehr oder nur zum Teil. Ich kenne ihre Sprache zum Teil nicht mehr. In Konjunktiv können sie auch schlecht. Und man wächst irgendwie aus der Welt raus. Und so ist es. Also ich glaube, wenn ich mir etwas wünsche für mein Alter, dass ich in Heiterkeit resignieren kann, also abdanken, resignieren. Also, dass man sich selbst, seine Welt, seinen Glauben, seine Sprache, seine Lieder nicht als Diktat den Jungen hinterlässt. Das scheint mir wichtig zu sein.
Sie sagen, Sie wollten nicht mehr jung sein, aber würden Sie gerne ein paar Sachen anders machen? Bereuen Sie Dinge?
Ja, natürlich. Natürlich. Also, ich glaube, dass man nicht ohne Schuld durch dieses Leben kommt. Aber ich glaube auch, dass Gott noch mächtiger ist als meine Schuld.
Was bedeutet es denn für junge Menschen, dass sie in Zukunft heute immer mehr unter Alten und Älteren aufwachsen, weil die demografische Entwicklung so ist? Das ist ja doch ein anderes Gesellschaftsbild, was die heutige Jugend haben muss, als wir früher.
Bedeutet zunächst ein schlechtes Gewissen für mich, dass man so lange lebt. Ja, es ist schon wahr. Ja. Also, dass man ja den Jungen auch eine Last aufbürdet. Man weiß nicht, wie lange man sie tragen können. Also, was das auch kostet für sie. Ich meine jetzt nicht nur finanziell, was an Lebenskraft, an Lebensintensität, die Alten zu pflegen, für sie da zu sein. Ich weiß, eine nicht beantwortbare Frage. Ja.
Nun wird ja paradoxerweise wirklich unsere Gesellschaft immer älter und trotzdem ist das Jungsein immer mehr angesagt. Also wenn wir Werbung im Fernsehen sehen, dann sehen wir eigentlich nur fitte Alte, die reisen, die tanzen und so. Wie viel Mut gehört denn eigentlich dazu, zu seinem Alter auch zu stehen?
Also wenn ich glaube, dass ich nicht alles sein muss, dann weiß ich, dass ich Fragment sein kann. Das heißt, dass ich sterben kann, aber dass ich auch, wie gesagt, abdanken kann, dass ich meine Kräfte verlieren kann. Ich wünsche mir, eigentlich Humor mir selbst gegenüber, Humor meiner eigenen Schwäche gegenüber. Und ich wünsche mir, dass es eine Gesellschaft gibt, die Schwache erträgt, also auch schwache Alte. Es wäre ja grausam, wenn eine Gesellschaft nur aus solchen Beständen, die angesehen sind in ihrer Stärke, in ihrer Fitness, in ihrer Schönheit, so ja eigentlich eine faschistische Gesellschaft. Ja.
Was ja auch hinzukommt, ist, dass diese Erwachsenen, die oft den Lebensstil der Jungen kopieren, sich auch so kleiden mit Jeans und Turnschuhen und so, die enteignen doch auch irgendwo die jüngere Generation, nehmen ihnen eigentlich das weg, was sie uns voraus haben, nämlich ihre Jugend.
Und sie kommen ja immer zu spät. Also wenn sie die Sprache der Jugend sprechen, ist diese schon lange vorbei und sie sprechen eine andere. Ja, es tut mir manchmal leid. Also wir tun mir manchmal leid, auch in der Lächerlichkeit, sich jung geben zu müssen, sich jung anzuziehen oder diese merkwürdige Noch-Pose, das kann ich noch und so weiter. Also das Nicht-Eingestehen der eigenen Schwäche. Es gehört, glaube ich, zum Wesen der Humanität, nicht nur des Christentums, dass man sich seine Schwäche eingesteht. Einfach, dass man sterben kann.
Wie sieht es denn aus mit den Traditionen? Also junge Menschen brechen nicht nur Tabus, sondern auch Traditionen, zum Beispiel Glaubenstraditionen auch. Finden Sie das sinnvoll, dass Sie einfach sagen, mit euren Traditionen können wir nichts mehr anfangen? Oder wäre es besser, man übernimmt auch bestimmte Dinge von den Vorfahren?
Also ich glaube mal, dass wir als junge Menschen gar nicht so sehr in diesen Traditionen gelebt haben, wie man sich das heute vorstellt. Also ich bin in einer ganz katholischen Gegend groß geworden. Also welche Blasphemie es unter uns als Jugendlichen gegeben hat, dieser Tradition gegenüber. Wir durften sie nur nicht zeigen. Und ich glaube, das ist sogar eine Hoffnung. Es liegt kein Diktat mehr darüber, mit Traditionen zu brechen. Traditionsbrüche sind nicht nur Abbrüche, sie machen auch neugierig. Und ich sehe das auch bei jungen Menschen. Ich will ein Beispiel nehmen. In Hamburg, also dieser sehr säkularen Stadt, werde ich öfter gefragt, auch von Jugendlichen, sagen Sie uns doch mal was über Beichte. Sagen diese Hamburger säkularen Protestanten, die noch nie geschunden worden sind mit diesem Instrument Beichte. Es ist ihnen so fremd, dass sie neugierig darauf sind. Und das sieht man auch. Und ich bin überhaupt nicht dafür, dass man Traditionen in ihrer Kraft, in ihrer Form so ermäßigt, dass jeder sozusagen mühelos reinstolpern kann. Die Traditionen sind auch wichtig in ihrer Fremdheit, sind auch wichtig als Gegensprache gegen die allgemeine Sprache. Und ich glaube nicht, dass junge Menschen heute weniger Ohr haben, als wir es hatten. Die Welt ist anders geworden. Unsere Welt war religiös. Fastenzeit, Adventszeit, Quartembertage, bezeichnete Orte, ein Kreuz dort, ein Bibelspruch auf den Häusern und so weiter. Das waren religiöse Welten. Ich glaube nicht, dass die Menschen religiöser waren.
Herr Stefensky, wie ist das aus Ihrer Erfahrung mit bald 80? Kommt man in seinem Leben irgendwann ans Ziel?
Nein. Man bleibt auf der Strecke. Ja, also im Sinne des Wortes, ja. Irgendwann, 80, das Leben ist Frist. Das hat man auch mit 30 gesagt, dass das Leben Frist ist. Nur mit 80 weiß man das. Man bleibt auf der Strecke. Aber wenn ich an Gnade glaube, das ist einer der schönsten Begriffe des Christentums für mich, dann weiß ich, dass ich nicht ans Ziel kommen muss, dass ich auf der Strecke bleiben kann mit meiner Kraft, mit dem, was ich tue. Und ich bin aufgehoben, nicht durch mich selbst, sondern ja, durch die Gnade Gottes, um es mal fromm zu sagen.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Fulbert Stefensky. Zum Schluss hören wir noch ein Stück aus einer CD, die Sie mitgebracht haben, von den Clerical Beauties. Wer sind denn diese beiden Musiker?
Das ist ein Kollege und Freund aus Hamburg. Sie ist Professor am Fachbereich. Ist ein sehr guter Jazzpianist, kocht gut, schreibt Kriminalromane und ist ein bedeutender Wissenschaftler. Und das andere ist ein Pfarrer, auch ein guter Freund. Mit den beiden tingle ich manchmal durch die Lande. Sie machen Musik, Jazz oder andere Musik und ich spreche Texte dazu. Das ist etwas bubenhaft Schönes.
Und Sie haben wir nun gehört und Ihre Freunde hören wir zum Abschluss. Interruption von den Clerical Beauties, das ist der Abschluss der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz. Thank you.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.